Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben ein sehr aktuelles Thema heute vor uns. Das sage ich ja meistens bei meinen Vorträgen. Ja, weil über Schnee von gestern möchte ich auch nicht sprechen. Aber bei diesem Thema ist es wirklich sehr speziell, dass man sagen muss, hochaktuell. Israel, Fluch oder Segen? Im Flyer, den Sie wahrscheinlich gesehen haben, wurde das Thema wie folgt umschrieben. Israel ist die umstrittenste Nation der Welt. Die Berichterstattungen über den Nahen Osten widersprechen sich. Was entspricht nun wirklich der Realität? Darum der Titel What is Real? Die Anti-Israel-Stimmung wird weltweit massiv befeuert durch Demonstrationen auf den Straßen, Aktionen an Universitäten, Videos im Internet, Propaganda auf den Social-Media-Plattformen. Und angesichts dieser Situation wagen wir heute Abend eine ganz besondere Frage zu stellen. Wie wäre eine Welt ohne Juden? Eine Welt ohne Israel. Was würde geschehen, wenn die Welt konsequent alles boykottieren würde, was durch Juden im Laufe der Geschichte als Beitrag geleistet wurde? Wäre das ein Segen oder ein Fluch? Und an dieser Stelle erkläre ich jetzt auch noch den tiefsten Hintergrund des Titels Israel, Segen oder Fluch. Und zwar, da gehen wir zurück auf die Bibel. Und zwar in der jüdischen, hebräischen Bibel, in 1. Mose, das ist natürlich nicht wie bei uns da vorne, sondern da hinten, aber das ist dann vorne in der hebräischen Bibel. Ja, da finden wir in 1. Mose 12 die Berufung Abrahams, um Stammvater der künftigen Nation Israel zu werden. Und da geht es also um ein Ereignis vor über 4000 Jahren. Abraham wurde geboren in Ur in Chaldäa, heutiger Südirak, im 3. Jahrtausend vor Christus. Und der Gott der Bibel erscheint Abraham, ruft ihn dort aus dem Südirak heraus, um in das künftige Land Israel zu gehen und gibt ihm diesen Segen mit. 1. Mose 12, Vers 3. Gott sagt, und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nun, da haben wir genau das Thema Segen und Fluch. Und nach der Bibel hängt das Schicksal mit Segen und Fluch der Völker, die mit Israel in Kontakt kommen, von ihrem Verhältnis zu diesem Volk, zu dieser Nation ab. Und das hängt damit zusammen, weil die Bibel sagt, Gott hat in seiner Souveränität, das heißt, Souveränität meint, er steht über allem und kann sich entscheiden, weil er Gott ist, wie er will. In seiner Souveränität, sagt die Bibel, hat Gott eine Nation aus allen Völkern auserwählt und gesagt, das ist mein Volk. Und ich habe das mal sehr, sehr intensiv erlebt. Ein Mann, ein Schweizer, ein ganz überzeugter Juden- und Israelhasser. Und er hat mir dann einmal gesagt, ja, die Juden sollen das auserwählte Volk sein und wir sind nichts. Und da ging mir ein Licht auf. Ach so, das hängt also damit zusammen, dass er nicht versteht, was die Bibel meint mit der Auserwählung. Die Auserwählung Israels ist nach der Bibel nicht in der Konsequenz die Verwerfung der anderen Völker, sondern es ist gerade die Chance für alle anderen Völker. Darum steht hier schließlich, und in dir, also in Abraham und dann in dem Volk, das von ihm abstammen sollte, Israel, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, Gott hatte den Plan, so die Bibel, dass aus dieser auserwählten Nation einmal der Erlöser kommen sollte, der Retter für die ganze Welt. Nicht nur für Israel, sondern für alle Völker, für alle Stämme, für alle Sprachen. Und dieser Retter wird genannt in der Bibel der Messias, der verheißene Erlöser. Und man kann also sagen, diese Auserwählung Israels ist die Chance für alle Völker, damit sie unter den Segen Gottes kommen würden. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag darüber gehalten, über diesen Vers. Und dann hat das ganz massive Reaktionen gegeben. Wie so üblich im Internet. Und einer hat mir auch geschrieben und hat mir klar gemacht, in diesem Vers geht es gar nicht um Israel, da geht es um Abraham. Man kann also nicht sagen, das hängt jetzt von Israel ab, sondern das hängt ab von Abraham. Okay? Ja, schlagen wir die Bibel an einer anderen Stelle auf, nämlich nicht in 1. Mose wie jetzt, sondern in 4. Mose. 24, 9. Dort spricht Bileam. Prophetisch, also als Prophet, spricht er über Israel. Die dich segnen, sind gesegnet. Und die dich verfluchen, sind verflucht. Also da ist es klar. Da geht es nicht um Abraham, sondern im Kontext, im Zusammenhang geht es um Israel. Und dann noch ein Vers. Zacharia 2, Vers 12. Auch in der hebräischen Bibel, dem Alten Testament. Gott spricht zu Israel in Zacharia 2, Vers 12. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und ich kann wirklich sagen, wo ich ganz besonders allergisch wäre, wenn mich jemand berührt, dann eben hier, im Augapfel. Ja, man hütet ja sprichwörtlich etwas ganz gut, wenn man es so behütet wie den Augapfel. Und Gott sagt, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und ich kann mich erinnern, es war damals dieser Krieg im Nahen Osten, wo auch Ägypten gegen Israel vorging. Und es gibt ja in Ägypten sehr viele Christen. Das wissen viele gar nicht. Ägypten ist nicht muslimisch, da gibt es sehr viele Christen. Und da mussten auch Christen in den Krieg ziehen gegen Israel. Und das war für solche, die wirklich von der Bibel als Gottes Wort überzeugt waren, also nicht so Namenschristen, aber die wurden auch eingezogen. Überzeugte Christen, eine echte Not. Wie kann ich auf Israel schießen, wenn ich dann mich am Augapfel Gottes vergreife? Ja, man kann auch daneben schießen. Ja, ich habe einen gekannt, der hat noch Stalingrad miterlebt. Den Sturm auf Stalingrad. Der wurde mit 17 Jahren unter Hitler eingezogen an die Ostfront und dann eben nach Stalingrad. Das war ja etwas vom Schrecklichsten, was man sich vorstellen kann. Und das war ein tiefgläubiger junger Christ und er hat jeden Tag auf den Knien Gott gebeten, dass er niemanden tötet im Krieg. Er musste schießen, aber darauf geachtet, dass er immer daneben schießt. Und nach dem Krieg, ihr habt das selber gehört, also nach dem Krieg, jedenfalls konnte er sagen, ich bin mir nicht bewusst, dass ich je einen im Zweiten Weltkrieg getötet hätte. Ja, also das nur, wenn man mal eingezogen wird an der falschen Front. Nun, das als Einleitung und Erklärung für den Titel Israel, Fluch oder Segen. Und jetzt möchte ich ganz besonders aktuell einsteigen mit dem 7. Oktober 2023. Steht uns allen noch vor Augen, dieses Massaker, schreckliche, bestialische Massaker an fast 1200 Menschen in Israel. Weit über 5000 wurden verletzt. Diese Terrororganisation, die Hamas, hat das verübt. Und Sie sehen hier ein Beispiel. Das ist ein Bild aus dem Kibbutz Be'eri, ganz nahe beim Gazastreifen, nach dem Massaker. Und ich muss Ihnen sagen, gerade diese Kibbutzim, das ist die Mehrzahl von Kibbutz, Kibbutzim in der Region um Gaza, das sind besonders Leute, die hatten ein Interesse, wie können wir mit den Palästinensern ein gutes Verhältnis haben. Und da lebten auch Leute, die haben zum Beispiel extra gratis Taxidienst gemacht für Leute aus Gaza, um sie in israelische Spitäler zu bringen. Und ausgerechnet solche Leute wurden bestialisch abgeschlachtet. Aber das hat einen Schock ausgelöst im jüdischen Volk in Israel, denn nie mehr seit der Judenvernichtung durch die Nazis in Europa 1939 bis 1945 wurden an einem Tag so viele Juden umgebracht wie an diesem 23. Oktober im letzten Jahr. Die Nazis haben 6 Millionen Juden umgebracht. Die israelische Regierung hat in der Folge den Kriegszustand ausgerufen, und zwar in der Überzeugung, wir müssen unsere Bürger schützen. Und so kam es zu einem Krieg, der ausdrücklich als Krieg definiert wurde gegen Terroristen. Und zwar nicht, ausdrücklich nicht gegen die Zivilbevölkerung von Gaza, sondern gegen die etwa rund 50.000 Terroristen der Hamas. Und da geht es um Kämpfer. Und es ist ja so, wenn eine Nation irgendwo in der Welt angegriffen wird, dann reagiert die Weltgemeinschaft normalerweise in Bezug auf diese Menschen mit Sympathie. Das ist doch so. Man ist irgendwie automatisch mit den Opfern. Und auch ganz üblich ist es, Aggressoren können in einem solchen Fall damit rechnen, dass es weltweit einen Aufschrei geben wird gegen sie. Aber wie war es in diesem Fall? Wenn wir jetzt zurückblicken auf diese Monate seit Oktober letzten Jahres, wie war es diesmal, wenn es sich eben um Juden handelte, um Israel? Es war ganz anders. Das Gegenteil traf ein in den vergangenen Monaten, bis heute. Die Masse, also die wirklich am lautesten schreien weltweit, die schreit gegen die Angegriffenen und setzt sich zugunsten der Aggressoren ein. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und es ist weiter so, die UNO, die Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof sowie Menschenrechtsvertreter stellen sich gegen Israel. Nichts von Sympathie in diesem Fall. Also weltweite Sympathie für die Angegriffenen? Nein. Aber es könnte ja sein, dass nicht so viel Sympathie da ist für die Angegriffenen, aber dennoch ein Aufschrei der Empörung gegen die Aggressoren. Aber wo ist dieser Aufschrei weltweit gegen die Terrorarmee der Hamas, die ja schon vor Jahrzehnten in ihrer Charta festgeschrieben hat, die Vernichtung, die totale Vernichtung Israels, das ist ihr festgeschriebenes, bekanntes Ziel. Wo ist der Aufschrei gegen die Terrorarmee der Hamas? Wo ist der Aufschrei gegen diese Mörder, diese 3000 Mörder vom 23. Oktober und Vergewaltiger der Hamas, die alte Menschen brutal erschossen haben, Menschen verstümmelt haben, verbrannt haben, ein Kind in den Backofen im Kibbutz hineingetan und verbraten? Wo ist der weltweite Aufschrei dagegen? Wo ist der weltweite Aufschrei gegen die Geiselnehmer in Gaza, die Hunderte von Zivilisten als Geiseln verschleppt haben, sogar Babys? Das ist ja ein Kriegsverbrechen, bekanntlich. Wo ist der Aufschrei geblieben? Und wo ist der riesige Aufschrei der Welt gegen die Hamas, die die Zivilbevölkerung ganz bewusst als Schutzschild missbraucht und sich als Kämpfer hinter der Zivilbevölkerung versteckt und sogar, wenn die Zivilbevölkerung evakuiert werden kann, versucht, die Evakuierung zu verhindern? Also sie hat das Ziel, die Zahl der Zivilopfer so hoch wie möglich zu machen. Aber wo ist der Aufschrei dagegen? Und wo ist der Aufschrei geblieben gegen den Missbrauch von Milliarden von Dollars? Wirklich Abermilliarden von Dollars, die westliche Länder gespendet haben für Gaza in den vergangenen Jahrzehnten, für die Zivilbevölkerung, die aber von der Hamas gebraucht wurden, um eine Terrorbastion mit 600 Kilometern Tunnels unter den Städten aufzubauen. Die haben unser Geld, das auch was als Schweizer wir bezahlt haben, missbraucht für diese Terrortunnels. Und wo ist der Aufschrei? Man hat das Gefühl, die Schweizer sind so gemütlich. Und in Deutschland ist es genau gleich. Die haben unser Geld missbraucht. Aber der Aufschrei ist nicht da. Wo ist der Aufschrei geblieben gegen Katar? Also diese Nation, die heute Hamas-Führer beherbergt. Katar ist auch Beherberger von Al Jazeera, diesem arabischen Sender, der ja von Millionen in der arabischen Welt regelmäßig benutzt wird als Informationsquelle. Und zwar Al Jazeera, ein Sender, der den Hamas-Terror unterstützt. Wo ist der Aufschrei geblieben, meine Damen und Herren, gegen die UNO, die über die UNRWA, also diese Unterorganisation als Palästinenserhilfe, mit dem Terrorismus der Hamas direkt und auch personell verbunden ist? Wieso schreit die Welt nicht? Und jetzt weiter. Es gibt ja nicht nur die Front in Gaza, sondern es gibt die Front im Norden von der Hezbollah. Die Partei Allahs heißt das, im Libanon. Wer schreit gegen die? Die haben auch das Ziel, die totale Vernichtung Israels. Und die schießen dauernd Raketen gegen Israel. Und wo ist der Aufschrei gegen den Iran? Ich meine, der vereinte Aufschrei gegen den Iran, der den ganzen Terror im Nahen Osten finanziert und massiv schürt. Für Hamas bezahlen die, für Hezbollah bezahlen sie, für die Proxys in Syrien, in Irak bezahlen sie, in Jemen bezahlen sie. Die fördern den Terror unglaublich und sind auch daran, nächstens die Atombombe bereit zu haben. Mit der Bedrohung verbunden, wir werden Israel vernichten. Also, wo ist der Aufschrei? Und wo ist der Aufschrei gegen die Terrorverbündeten in Syrien, Irak, Jemen? Und wo ist der Aufschrei gegen diese antisemitischen Studentenproteste an den Unis und in den Straßen? Und durch diese Uni-Proteste und Straßenproteste werden Terroristen unterstützt. Und damit wird auch ihr Ziel unterstützt, die Vernichtung Israels. Es ist ganz ungewöhnlich. Es ist alles so anders. Wenn es um Israel geht, wenn es geht um Juden. Also, ich fasse zusammen. Anstatt hier im Westen den islamisch motivierten Terror zu brandmarken, gemeinsam zu brandmarken, stärken die UNO, der Internationale Gerichtshof und Menschenrechtsorganisationen den islamistischen Terror. Das ist unglaublich. Aber es ist auch so, dass es also einen Aufschrei gibt gegen die Angegriffenen und auch gegen Israel, eine Nation, die sich jetzt verteidigt hat in den vergangenen Monaten. Aber es wird aufgeschrien gegen die Angegriffenen. Und als es Israel gelang, in einer unglaublichen Aktion, also wenn Sie das im Detail verfolgt haben, als Israel gelingen hatte, in der Aktion Geiseln zu befreien, gab es einen Aufschrei gegen Israel, warum sie das so gemacht haben. Und man schreit auch weltweit gegen die Armee mit der höchsten Moral. Ich wiederhole das nochmals, ich nehme das nicht zurück. Ich kenne nämlich keine Armee der Welt, die eine solche Moral im Kampf hat. Und zwar ist es die Armee, die am stärksten darauf achtet, dass die Zivilisten, die von Anfang an nicht als Kriegsziel definiert wurden, dass die verschont werden. Aber was kann man machen bei einer Terrororganisation, die sich bewusst in den dicht besiedelten Häusern in Gaza hinter den Zivilisten versteckt? Das ist das Problem. Und dann gibt es eben das Problem des Häuserkampfes. Und das ist in der Armee das Schrecklichste. Also ich wünsche ja niemandem von den jungen Leuten, wenn die einmal eingezogen werden, dass die in den Häuserkampf eingesetzt werden. Gerade vor kurzem habe ich mit einem hohen Militär gesprochen in Deutschland. Also nicht so weit unter dem Generalrang in Deutschland. Und habe ihm gesagt, also das Schrecklichste ist doch Häuserkampf. Sagt er, ja, natürlich. Ich habe Häuserkampf unterrichtet in Deutschland. Der weiß also, wovon er spricht. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und dort ist es normal unter den heutigen Umständen im Krieg, dass das Verhältnis zwischen betroffenen Zivilisten und Kämpfern ist 9:1. Das heißt also, wenn ein Kämpfer umkommt im Krieg, dann kommen ungewünscht 9 Zivilisten um. Und Israel hat die Taktik im Häuserkampf so verfeinert. Ich kenne keine Armee, die das so kann. Die können das vorrechnen heute. Wir kriegen das runter bis auf 1:1. Und Sie sehen hier einen Flyer von der Armee Israels. Solche Flyer wurden in Gaza abgeworfen. Natürlich auf Arabisch, nicht auf Hebräisch. Muss ja verstanden werden. Und da werden Zivilisten aufgerufen, jetzt in diesem Bereich müssen wir gegen die Hamas kämpfen. Und wir bitten euch, diese Häuser zu verlassen. Und Israel öffnet extra vorgesehene Korridore, damit die Flucht geschehen kann und damit die Zivilisten unterkommen. Die Zivilisten werden also ganz klar gewiesen. Dazu kommt auch Anklopfen am Dach. Kampfpiloten werfen ein Geschoss ab, das nicht eine schlimme Explosion gibt, sondern das knallt oben auf dem Dach, dem sagt man Anklopfen, und dann wissen die Bewohner, das wurde auch schon in früheren Jahren so eingesetzt, jetzt geht es einige Minuten und dann ist das Haus dem Erdboden gleich gemacht. Aber die klopfen an, damit alle Zivilisten aus den Häusern raus können und verschont bleiben. Welche Armee macht das? Und Israel versendet SMS. Die kennen natürlich die Telefonnummern genau von den Leuten, wo die sind in den Häusern, versenden SMS, um die Zivilisten zu warnen, ihr müsst raus, wir werden da angreifen. Und das Problem ist natürlich, jede Armee, andere Armee würde sagen, das machen wir nicht. Dann ist ja der strategische Vorteil der Überraschung, ist ja dahin. Und da können auch die Terroristen fliehen und sich in Sicherheit bringen. Und trotzdem macht das Israel. Aber man bedenke, wie war das in Mosul? Wer erinnert sich noch? Mosul? Wo ist das? Nordirak? Und die Amerikaner haben ja dort gekämpft gegen den IS, diese schreckliche islamistische Terrororganisation. Und da sind so viele Zivilisten umgekommen. Wirklich schlimm. Ja, aber wo hat die Welt so geschrien? Es sind eben keine Juden. Nur dann merkt man, dass die Welt zwei Maßstäbe benutzt. Ein Maßstab für die Welt und ein Maßstab für Israel. Und gleichzeitig wird heute gesagt, Israel betreibt einen Genozid in Gaza, einen Völkermord. Und Israel ist daran, die Bevölkerung auszuhungern. Schrecklich. Und die Medien machen mit und verbreiten das. Jetzt haben sie wohl mitbekommen. Wir wussten das schon vorher, dass es nicht stimmt. Aber jetzt können es alle wissen. Ich war eine unabhängige Expertengruppe, wurde eingesetzt, um die Frage zu klären, gibt es Hungersnot in Gaza? Und es wurde festgestellt, es gibt keine Hungersnot. Nahrung ist im Überfluss da. Und Israel hat dafür gesorgt, dass Zehntausende von Tonnen Nahrungsmittel nach Gaza gebracht wurden. Welche Armee macht das? Es gibt keine, die das so macht. Das ist Israel einzigartig. Aber die ganze Welt schreit Genozid. Und es ist nicht wahr. Denn Israel versucht alles, um eben die Opfer unter der Bevölkerung zu verhindern. Jetzt gerade vor kurzem wurde wieder ein führender Terrorist in Gaza gezielt getötet. Aber das hätten sie schon längst machen können. Aber man hat gesehen, bei früheren Versuchen, wenn wir das jetzt machen würden, kämen Zivilisten zu Schaden. Und hat das extra gestoppt. Und dann, als der Moment kam, wo man sah, jetzt keine Zivilisten, dann wurde der Kämpfer getroffen. Welche Armee macht das? Nun, es ist so, der heutige Judenhass weltweit ist ein ganz anderer Judenhass als in der Vergangenheit. Juden wurden auch in den vergangenen 2000 Jahren gehasst. Einfach dafür, dass sie Juden sind. Und ich kann es Ihnen belegen mit Zahlen. Seit dem 1. Jahrhundert nach Christus bis heute sind durch Judenhass 13 Millionen Juden umgebracht worden. Durch all die Jahrhunderte hindurch kann Ihnen das geschichtlich zeigen, wo, wann, wie viele. 13 Millionen. Aber die Juden wurden früher gehasst, in den vergangenen 2000 Jahren, weil sie keinen Staat hatten. Ich war die Römer als Kolonialmacht, die haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört und den Tempel der Juden und in der Folge den Judenstaat vernichtet. Das jüdische Volk wurde in der Folge aus dem Land herausgerissen und weltweit zerstreut. Und das Bild des Juden in den vergangenen 2000 Jahren war das Bild des Abgelehnten, Geächteten, der von Ghetto zu Ghetto wandert, nirgends erwünscht ist, nirgends zu Hause ist. Und Juden wurden gehasst für ihre Heimatlosigkeit, weil sie nirgends Wurzel fassen. Und heute ist das alles anders. Heute werden sie gehasst, weil sie einen Staat haben. Und man sagt, wir sind keine Judenhasser, aber wir haben ein Problem mit dem Staat Israel. Okay. Und früher konnte man sagen, ja, wir sind keine Judenhasser, aber wir haben ein Problem damit, dass die nicht verwurzelt sind und einfach ohne Staat da in der Welt herum vagabundieren. In frühen Zeiten, und das ist noch nicht so lange her, wurden Juden gehasst für ihre Abstammung, ihre Rasse wegen. Aber zu anderen Zeiten wurden sie nicht deswegen gehasst, sondern sie wurden gehasst wegen ihrer Religion. Das geht heute nicht mehr im Westen. Also wenn jemand sagt, ich hasse Juden, weil sie eben jüdische Abstammung haben, jüdische Rasse sind, das kommt nicht gut an. Aber wie kann man das als Intellektueller der so einen feinen Judenhass pflegt, wie kann man das machen? Man muss einfach sagen, ich bin gegen den Zionismus. Ich lehne den Zionismus ab, nicht Juden. Nun, was ist Zionismus? Sie sehen hier, die Schweiz spielt da eine ganz besondere Rolle. Der erste Zionistenkongress wurde im Jahr 1897 in Basel abgehalten, im Casino-Saal. Manche erkennen ihn gleich auf dem Bild, ja? Ein Casino-Saal in Basel, da wurde der Judenstaat, kann man sagen, gegründet. Theodor Herzl sagt, in 5 Jahren, und wenn nicht in 5 Jahren, in 50 Jahren. Und so hat sich dann das erfüllt. 1948 wurde der Judenstaat gegründet. Und da spielte eben der Zionismus eine ganz große Rolle. Aber jetzt muss ich erklären, was bedeutet Zionismus? Zionismus bedeutet, Juden möchten ihr Schicksal selber bestimmen und nicht mehr durch andere Nationen bestimmen lassen. Also, das war das Anliegen, wir brauchen einen Staat. Wir werden gehasst für unsere Heimatlosigkeit und in gewissen Zeiten wurden wir gehasst, weil wir so arm waren. Ja, von einem Ort mussten wir fliehen zum anderen, vom einen Ghetto zum anderen. Wir waren gehasst, weil wir so arm waren. Und dann, als gewisse dann steinreich wurden, wurden sie gehasst, weil sie so reich sind. Was soll man dann? Ja, und Zionismus ist also die Bemühung der Selbstbestimmung, dass es wieder einen Judenstaat geben würde. Und so ist dann der moderne Staat Israel 1948 gegründet worden. Und nun ist der Punkt, wenn man Zionismus hasst, also diese jüdische Selbstbestimmung oder den Wunsch nach Selbstbestimmung, dann stellt sich die Frage, aber wenn Sie das nicht tun würden, wer würde es dann für Sie tun? Auch heute, wer würde sich jetzt wirklich für die Juden einsetzen? Ist das Europa, die EU? Ja, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Also wenn man jetzt zurückblickt auf die jüngere Geschichte Europas, muss man sagen, das sind nicht die verlässlichen Freunde. Auf die kann man sich nicht verlassen. Oder sind das die arabischen Länder? Nein, auch nicht. Russland? Auch nicht. China? Auch nicht. Amerika? Ja und nein. Amerika ist ein Land mit 2 Gesichtern. Unglaublich. Also, wie Mr. Biden Israel jetzt in der jüngsten Vergangenheit in Gefahr gebracht hat, durch bestimmte Entscheidungen, und dann andererseits wieder kommt Unterstützung. Sind wie 2 Gesichter. Aber Israel kann sich auch nicht auf Amerika verlassen, auf niemanden. Die einzigen, die sich für Juden wirklich einsetzen, sind Zionisten. Weil die haben das Anliegen, es braucht eine jüdische Selbstbestimmung. Nun ist es so, diese Proteste heute an den Unis und in den Straßen in Amerika, ganz ausgeprägt, aber natürlich auch in Europa, auch an unseren Unis. Und da wird zum Beispiel geschrien, from the river to the sea. Und das ist eigentlich nur der Anfang von einem Satz, soll dann weitergehen. Palestine will be free. Also vom Fluss bis zum Meer wird Palästina befreit werden. Und interessant, da haben gewisse Leute in den Straßen, gerade in Amerika, die Protestierenden befragt, ja, was meint ihr dann eigentlich mit dem River? Welcher Fluss ist da gemeint? Wir wissen nicht. Leute, die Bachelor machen und Masters, und zwar an akkreditierten Unis, die wissen nicht, welcher Fluss. Gut, ich muss aufpassen. Das sind ja so einzelne Aufnahmen und Befragungen. Ich habe keine Ahnung statistisch, wie viele an den großen Unis von Amerika jetzt wirklich nicht antworten könnten, welcher Fluss gemeint ist. Ja, man kann ja mit Social Media eben so operieren. Man nimmt da einzelne auf und dann verbreitet man das. Und seht ihr, die Amerikaner sind einfach dumm, ja? Sogar die an an führenden Unis. Ja, aber Tatsache ist, dass es solche gibt, Studenten, die nicht wissen, welcher Fluss, wollen nur eine Karte aufmachen. Also der Fluss ist der Jordan, das ist die Ostgrenze zu Jordanien, zwischen Israel und Jordanien, und the sea ist das Mittelmeer. Und wenn man sagt, also alles wird befreit vom Fluss bis zum Meer, dann bedeutet das, dann gibt es kein Israel mehr. Das ist die Forderung, Israel vollständig aufzulösen und zu vernichten. Und das wird in unseren Straßen geschrien. Unglaublich. Ich meine, was würden wir halten von Leuten, die sagen, also Russland muss aufgelöst werden. Russland muss vernichtet werden. Würden die anderen sagen, ja, würde gewisse sagen, ja, mit Russland habe ich auch ein Problem. Aber die Vernichtung Russlands zu fordern, das geht doch nicht. Aber das wird gemacht mit Israel. Und dann gibt es diese weltweite BDS-Bewegung, die fordert totalen Boykott gegen Israel und Desinvestition. Also Boykott, Divest. Divest ist das Gegenteil von Invest. Also wenn Sie in eine Firma mit Geld investieren, ist klar, was das ist. Und Divest ist das eben, wenn Sie das Geld rausholen, damit die Firma kaputt geht, zum Beispiel. Und Sanction. Und das ist eine Kampagne weltweit, die versucht, also Israel wirtschaftlich, kulturell, politisch zu isolieren. Und das erinnert an den Boykott durch die Nazis. Was haben die Nazis da an die Scheibe eines jüdischen Ladens in Deutschland geschrieben? Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei den Juden. So war das. Das war der Anfang. Ja, und jetzt das, was bei uns ist, mit BDS, ist das auch der Anfang? Ja, das ist eine gute Frage. Es geht also letztlich eben um den Wunsch, Israel, die Juden, zu beseitigen. Aber es ist der alte Wunsch schon von den Nazis und davor schon vor 2000 Jahren. Und ich habe noch nichts gesagt. Aber dieser Judenhass geht noch weiter zurück. Wir werden gleich noch zurückgehen bis 3600 Jahre in die Vergangenheit. Wir werden sehen, durch die ganze Geschichte von 3600 Jahren immer wieder derselbe Judenhass, verschieden begründet. Aber das, was sie alle zusammenhält, ist, Juden dürfen gehasst werden. Nun, jetzt stellen wir diese gewagte Frage, die ich ja schon angedeutet habe am Anfang. Und Sie haben gemerkt, vielleicht im Tonfall, also das ist schon etwas Gewagtes. Was würde geschehen, wenn die Welt alles, was Juden geleistet haben, konsequent boykottieren würde? Also jetzt nicht nur Firmen und das Geld rausholen oder nicht mehr zusammenarbeiten zwischen Unis in Europa und Israel, Amerika und Israel. Was würde geschehen, wenn man einfach alles boykottiert, was Juden geleistet haben? Nun, bevor wir das anschauen, möchte ich noch darauf hinweisen, weltweit gibt es ungefähr 1,9 Milliarden Muslime. Das sind also 24% der Weltbevölkerung. Und das Wachstum ist groß. Das Bevölkerungswachstum ist eben viel größer als im Westen, weil man in der islamischen Welt oder in der arabischen Welt liebt man Kinder. Und da hat der Westen ein Problem mit der Kinderliebe. Ja, ich meine, wenn man sagt, Kinder sind nicht klimaneutral. Ja, natürlich. Es gibt also Leute, die wirklich so argumentieren und sagen, wir sollten noch weniger Kinder haben, als wir schon haben. Und wir haben schon zu wenig. Aber in der muslimischen Welt ist das anders. Das Verhältnis zu Familie und Kind ist anders. Also es wächst. Aber heute 24% etwa der Weltbevölkerung. Und jetzt frage, wie viele Nobelpreisträger bis 2023 waren Muslime? 15. 8 Nobelpreisträger haben den Nobelpreis für Frieden bekommen, 3 für Literatur und 4 für Naturwissenschaft. Übrigens, bei den Friedensnobelpreisträgern, da war noch ein Terrorist dabei. Yasser Arafat. Und ich rede jetzt nicht, wen er alles getötet hat, aber der hat unter anderem eine Swissair-Maschine in die Luft gesprengt. Wer weiß das noch? Ich mag mich erinnern, das freut mich jetzt noch. Aber das ist ja nichts. Das Schreckliche ist, wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat. Als Massenmörder. Er hat den Nobelpreis bekommen. Und jetzt, Juden gibt es weltweit etwa 14 Millionen. Also viel weniger als 1,9 Milliarden. 14 Millionen. Das wären also so umgerechnet ungefähr 0,2% der Weltbevölkerung. Von den 965 Nobelpreisträgern von 1901 bis eben letztes Jahr, 2023, sind etwa 214 Nobelpreisträger Juden gewesen. Das heißt, 22% der Nobelpreisträger sind Juden. Weltweit. Und 0,2% machen sie an der Weltbevölkerung aus. Und zwar in Chemie mehr als 19% sind Juden. Physik mehr als ein Drittel, 36%. Und dann in Medizin, jetzt kommen wir unserer Frage noch näher. In Medizin und Physiologie, das sind Abläufe im Körper und so, mehr als 50% aller Nobelpreisträger waren Juden. Und in Naturwissenschaften eben so eindrücklich, ein ganz bedeutender Teil, ein Drittel der Nobelpreisträger. Ja, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wenn man jetzt alles boykottieren würde, also alle diese Erfindungen, aber das sind ja nur die Spitzen, Nobelpreisträger, dann sind sie wirklich ganz, ganz oben, ja? Ich meine, an der ETH Zürich, da haben wir so gute Leute, ja? Aber nicht alle haben das bekommen. Ich mag mich erinnern an den Moment, wo ich so auf den näheren Bekanntenkreis das mitbekommen habe, wie das war bei dem Nobelpreisträger Wüthrich. Wie dann plötzlich so der Anruf gekommen ist, sie sind gewählt worden. Wow, ein ETH-Professor, Wüthrich. Ja, aber eben, das sind so wirklich herausragende Spitzenleute, aber darunter gibt es noch andere, die haben auch viele Dinge erfunden und der Welt beigetragen. Jetzt die Frage, was würde geschehen, wenn man Juden und ihre Erfindungen und ihre Beiträge konsequent meiden würde? Ich habe künstliche Intelligenz eingesetzt. Das ist übrigens nicht Intelligenz, sondern es ist künstliche Intelligenz. Das kann das genau erklären, wie das funktioniert. Aber es ist schon erstaunlich, wie das jetzt funktioniert. In den 1980er Jahren hat man gemeint, das klappt nicht. Man hat damit begonnen und war ganz enttäuscht. Und dann später haben wir nochmals eingesetzt und wow, plötzlich, das funktioniert. Es funktioniert. Man muss aber riesige Datenmengen muss man haben und Energie. Oh. Die Frage, woher holen wir die Energie? Also, es wird auch in der Zukunft noch viel, viel mehr Energie. Das ist Energieverschleiß, unglaublich. Oder Energieeinsatz, je nachdem, wie man sieht. Also, ich habe künstliche Intelligenz befragt. Was würde, ich lese Ihnen das gleich vor. Ich habe das meiner Frau dann aufs Handy geschickt. Jetzt kann ich es da in WhatsApp nochmals ablesen, was mir Perplexity geantwortet hatte auf die Frage, was würde geschehen, wenn man alles konsequent an Erfindungen und Beiträgen von Juden in Medizin und Naturwissenschaft boykottieren würde. Da kam die Antwort: Ein konsequenter Boykott aller jüdischen Erfindungen und Beiträge in Medizin und Naturwissenschaft hätte katastrophale Folgen für den medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt sowie die globale Gesundheitsversorgung. Erstens, zahlreiche bahnbrechende medizinische Entdeckungen und Behandlungsmethoden wären nicht verfügbar. Also ich sage Ihnen, wenn Sie nächstes Mal krank sind, gehen Sie nicht ins Spital. Also wenn Sie Juden wirklich konsequent boykottieren wollen, Sie werden garantiert jüdisch behandelt werden. Jüdische Wissenschaftler haben maßgeblich zur Entwicklung von Impfstoffen, Antibiotika, Chemotherapie und vielen anderen lebensrettenden Therapien beigetragen. Zweitens, wichtige diagnostische Verfahren wie Mammographie, Computertomographie und Magnetresonanztomographie könnten nicht genutzt werden, da jüdische Forscher an deren Entwicklung beteiligt waren. Drittens, grundlegende Erkenntnisse in Genetik, Biochemie, Neurologie und anderen Bereichen der Lebenswissenschaften müssten ignoriert werden, was die gesamte biomedizinische Forschung massiv zurückwerfen würde. Viertens, ein Drittel aller deutschen Nobelpreisträger bis 1933 waren jüdischer Herkunft. Insgesamt haben 58 jüdische Wissenschaftler den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie erhalten. Deren Erkenntnisse nicht zu nutzen, wäre einen enormen Wissensverlust, würde einen enormen Wissensverlust bedeuten. Die Pharmaindustrie, fünftens, müsste auf viele wichtige Medikamente verzichten, an deren Entwicklung jüdische Forscher beteiligt waren. Dies würde die Behandlungsmöglichkeiten für zahlreiche Krankheiten drastisch einschränken. Auch in anderen Naturwissenschaften wie Physik und Chemie wären die Auswirkungen gravierend. Der jüdische Wissenschaftler hier ebenfalls Pionierarbeit geleistet haben. Ein solcher Boykott wäre nicht nur ethisch verwerflich, das sagt KI, ethisch verwerflich, sondern würde die medizinische Versorgung und den wissenschaftlichen Fortschritt um Jahrzehnte zurückwerfen. Und jetzt müssen Sie sich im Klaren sein, an Unis wird gefordert von Studenten, bitte an die Leitung, bitte brecht alle Forschungszusammenarbeit mit Israelis ab. Ein solcher Boykott wäre nicht nur ethisch verwerflich, sondern würde die medizinische Versorgung und den wissenschaftlichen Fortschritt um Jahrzehnte zurückwerfen. Es würde unzählige Menschenleben kosten und das Leid vieler Patienten unnötig verlängern. Die enormen Beiträge jüdischer Wissenschaftler zeigen, wie wichtig Vielfalt und Inklusion, also dass Juden auch, mit dabei sein dürfen. Für den Fortschritt der Menschheit sind. Unglaublich, oder? Aber eben, die Nazis haben gesagt, dieses schreckliche Volk muss verschwinden. Und Hitlers Plan war, die Juden weltweit zu vernichten. Nicht nur in Europa, auch darüber hinaus. Er hat schon einen Plan gehabt, um die Juden auch im Nahen Osten zu vernichten. Und 6 Millionen wurden umgebracht. Aber dieses Nazireich sollte ja 1000 Jahre dauern. Das war die Überzeugung von Hitler. Aber wir sehen dieser alte Bibelvers, die Zusage von Gott vor über 4000 Jahren, hat sich bewahrheitet. In unserer Zeit, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das Nazireich brach nach 12 Jahren zusammen. Und das Fazit war, 12 Millionen Tote, Verletzte, Vermisste im Nazireich. Schrecklich, nicht wahr? An dieser Stelle, damit Sie nicht einschlafen. Nein, ich mache doch keinen Unterbruch. Ich glaube, Sie schaffen es. Ich spüre das irgendwie. Ich habe irgendwie Verwarnung gehabt mit Ihnen. Aber nein, wir ziehen es gerade durch. Jetzt gehen wir nämlich gerade zurück 3600 Jahre. Im Jahr 1606 vor Christus, nach strikter chronologischer Angabe der Bibel, da war Israel ein Sklavenvolk in Ägypten. Und falls ihr den schönen Film von Tim Mahoney, Patterns of Evidence, kennen, da, er hat mir dieses Bild zur Verfügung gestellt, die Israeliten in Ramsesstadt um 1606 vor Christus. Sie wohnten in ganz ärmlichen Lehmhäusern. Aber die Bibel berichtet, das war die Zeit, als der damalige Pharao beschlossen hatte, alle Jungs, die geboren werden, sollen im Nil ersäuft werden. Das war der erste Holocaust, oder wir sagen auf Hebräisch Shoah, das heißt Katastrophe. Israel sollte vernichtet werden als Nation. Und das war die Zeit, die Bibel berichtet ausführlich darüber, als dann die 10 Plagen über Ägypten kamen. Und die 10. Plage war der Tod der Erstgeborenen. Und wirklich, wenn man in Ramsesstadt Avaris gräbt, kommt man zu der Schicht eben, wo diese ärmlichen Lehmhäuser zu finden sind. Und dann endet diese Zivilisationsschicht mit einem Bild des Schreckens. Man sieht, Avaris, Ramsesstadt, wurde fluchtartig, also schnell, verlassen. Und die Toten wurden nur noch so schnell hineingeworfen in die Gräber. Nicht bestattet, wie das in Ägypten ja normal war, dass man mit viel Aufwand, nein, um Seuchen zu verhindern, hat man massenweise die Toten, die Erstgeborenen, da verscharrt und zugedeckt. Also Ägypten brach damals zusammen als Reich und hat erlebt, wer Israel flucht, wird selber verflucht. Nun gehen wir durch die Geschichte hindurch und ich könnte Ihnen viel, viel mehr Beispiele bringen, aber eigentlich wollte ich heute Abend ein bisschen kürzer sein als normalerweise. Und darum beschränke ich mich auf ein paar ausgewählte Beispiele. Aber das müssen Sie im Auge haben. Wir könnten noch viel, viel, viel mehr Illustrationen bringen durch die ganze Geschichte hindurch. Aber gehen wir ins Jahr 721 vor Christus. Das war der Moment, als das assyrische Weltreich, das von Nordirak ausgehend, Sie sehen da das Rote, sich über den ganzen Nahen Osten ausgebreitet hat. Das assyrische Weltreich kam und hat das Reich der 10 Stämme Israels, genannt Israel, zusammengeschlagen im Krieg und die Menschen deportiert in den Nordirak. Und das war verbunden mit viel Hass gegen die Juden. Die Assyrer waren so etwas von brutal. Die haben Leute skalpiert. Also wie die Indianer. Sie wissen, wie das geht, ja? Schneiden und dann Haut weg. Aber bei lebendigem Leib. Die haben auch sonst die Menschen gehäutet. Nasen abgeschnitten, Ohren und Zunge abgeschnitten. Fürchterlich. Und die haben die Leute deportiert. Aber dieses scheinbar unbesiegbare assyrische Reich, 612 vor Christus, das mehr als 100 Jahre, brach tosend und krachend zusammen. Die Babylonier mit weiterer Unterstützung der Meder und Skythen hat Ninive, die scheinbar uneinnehmbare Stadt Ninive, vernichtet und dann brach das Reich zusammen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Aber dieselben Babylonier, die haben später das Südreich Juda, der 2 Stämme und der Zuwanderer aus den 10 Stämmen, angegriffen und das Königreich Juda zusammengeschlagen und die Gefangenen weggeführt nach Babylon, Südirak. Hier sieht man archäologisch etwas von den Zerstörungsspuren, die kann ich Ihnen zeigen, in Jerusalem. Und mit Ascheschicht, etwa 50 cm Ascheschicht haben wir gefunden, noch von der Verbrennung durch die Babylonier. Aber nicht lange ging es. 539 vor Christus wurde das babylonische Reich erobert und beseitigt durch die Meder und Perser. Übrigens, die Kurden, die sind sehr stolz zu wissen, dass sie Nachkommen der Meder sind. Ich habe mal mit einer Kurdin gesprochen und wollte ihr irgendwie das Interesse an der Bibel wecken. Sie hatte kein Interesse. Sie war so eine Aktivistin. Und dann habe ich gesagt, die Bibel spricht über die Meder. Da waren die Augen leuchtend. Leuchtende Kurdenaugen. Und dann sagt sie, ja, wir sind die Mädler. Wir sind die Mädler. Und ich habe ihr erklärt, ja, die Bibel spricht darüber und habe ein Buch geschrieben, auch über die Bedeutung der Meder. Und das wollte sie dann haben. Also, die Meder und Perser haben Babylon eben beseitigt. Da sehen wir noch etwas von dem Südpalast des damaligen Königs Nebukadnezar, der das Königreich Juda zerschlagen hatte. Aber es ist so, in der späteren Zeit haben auch die Medo-Perser sich an den Juden vergriffen. Und dann kam Alexander der Große von Griechenland, Makedonien, und hat in 13 Jahren die ganze damals bekannte Welt erobert und das Medo-Persische Reich in die Knie gezwungen. Das war 323 vor Christus, da war Medo-Persien vorbei. Sie sehen hier etwas noch von den Ruinen von Persepolis. Aber es ist so, dass auch das Alexanderreich, beziehungsweise insbesondere das Teilreich aus dem Alexanderreich, das man dann in der Geschichte nennt, das Seleukidenreich, vielleicht erinnern Sie sich noch an die Geschichtsstunde, nach Alexander kamen die Diadochen, die Nachfolgereiche. Das Reich ist in vier große Blöcke auseinandergefallen und ein besonders großer Block, das war eben das Seleukidenreich. Und die haben sich dann ganz massiv an den Juden vergriffen und 63 vor Christus war vorbei. Vorbei mit dem Seleukidenreich. Ja, und gehen wir weiter in die Geschichte. Die Römer haben das Seleukidenreich beendet. Das war ja, die haben wir auch in der Schule gelernt, die Schlacht von Actium und die Sache da mit Kleopatra und Antonius und so weiter. Ja, wir können das jetzt nicht alles durchnehmen. Ich will ja heute kürzer sein. Und ja, die Römer haben das also so bewerkstelligt. Aber die Römer haben im ersten Jahrhundert Jerusalem zerstört und den Tempel der Juden zerstört und schließlich den Staat Israel beendet. Das war so 135 nach Christus, war alles vorbei. Aber dann kam das Römische Reich richtig unter Druck und hatte riesige Kämpfe, militärische Konfrontationen. Und dann schließlich, so im 4. Jahrhundert, wurde ja plötzlich das Römische Reich christianisiert. Das war nicht echt, das war äußerlich. Und dieses Namenschristentum, das sich auch nicht wirklich eben auf die Bibel gründete, begann dann die Lehre zu verbreiten, das Christentum habe, und damit auch die Kirche von Rom, habe das jüdische Volk ersetzt. Das jüdische Volk habe nach der Bibel keine Zukunft mehr. Obwohl im Römerbrief, ausgerechnet im Römerbrief, schreibt Paulus in Römer 9 bis 11, hat Gott sein Volk verworfen? Auf keinen Fall. Da steht's. Aber die haben gesagt, doch, Gott hat Israel verworfen und jetzt hat die Kirche und insbesondere die Kirche von Rom alles geerbt. Und dann kam 476 nach Christus der Untergang des Weströmischen Reiches. Die Barbaren aus dem Norden und dem Osten sind eingedrungen und haben das Reich aufgelöst. So, machen wir ein bisschen einen Sprung in die Geschichte. Und Sie wissen, das Spanische Weltreich, das haben wir auch durchgenommen in der Geschichte. Die Spanier sind ja rübergegangen nach Amerika und haben dann mit den Portugiesen, die auch gerne auf Schiffen fuhren, abgemacht, also jetzt teilen wir die Welt zwischen uns auf. Ja? Diese Hälfte der Welt, das gehört Spanien und der Rest der Welt gehört Portugal. Das waren richtige Kolonialisten. Und Sie sehen hier etwas vom Spanischen Reich, nicht wahr? Alles, was da dunkelblau ist in Amerika, das war spanisch beherrscht. Wow! Ich weiß, ist manchmal schön, mit Geschichte nochmals, wenn man erwachsen ist, nochmals durchzugehen. Da haben wir alles verpasst in der Schule. Ja, und dann sehen Sie auch da Spanien in Europa, aber dann gibt es noch hellblaue Gebiete, die haben die Spanier auch in ihrer Geschichte beansprucht. Wow. Und dieses spanische Weltreich ging schließlich unter im 18. und 19. Jahrhundert. Und eine ganz wesentliche Rolle hat dabei gespielt ihr Judenhass. Und ihr Vorgehen gegen die Juden, das hat Spanien wirtschaftlich dermaßen Schaden gebracht, dass schließlich dieses Weltreich ein Ende gefunden hat. Und wie war das mit dem portugiesischen Weltreich? Nicht wahr? Hier sehen Sie. Die durften ja da in Brasilien. Das haben sie so aufgeteilt. Darum ist Brasilien heute portugiesischsprachig, ja? Und klingt ein bisschen anders als in Portugal. Ich liebe das mehr in Brasilien, dieses schöne, weiche Portugiesisch. Aber das ist Geschmackssache. Ja, also die haben das gekriegt, aber Sie sehen, da oben in Nordamerika hatten die auch Ansprüche und dann in Afrika ganz viele und dann rüber bis nach Indien und dann bis eben in den fernen Osten. Aber auch im Zusammenhang mit dem Hass gegen die Juden hat auch eine wichtige Rolle gespielt, dass Portugal eben schließlich das Reich verloren hat. Und dann möchte ich noch ein Beispiel bringen, und zwar nach 1945 ging das britische Weltreich unter. Und das ist schon eindrücklich, nicht wahr? Die Queen regierte da von England über Kanada und dann über große Teile von Afrika, auch in Südamerika. Und dann sehen Sie, was da alles in Indien, im Nahen Osten, bis nach Australien, Neuseeland, den Engländern gehörte, bis nach Ozeanien. Ein Weltreich über viele Kontinente hinweg. Und es war so, das Englische Reich hatte so einen Höhepunkt, kann man sagen, erreicht, als sie noch sehr sich für die Juden eingesetzt haben. Bis in den Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat die Politik des Britischen Reiches sich völlig verändert. Und zwar kamen sie unter den Druck der islamischen Welt. Und da haben sie ihre ganze Policy geändert und haben begonnen, sehr antijüdisch zu handeln. Und die haben ja auch dann dafür gesorgt, dass die Grenzen geschlossen wurden nach Palästina, als unzählige Juden aus Europa fliehen wollten vor den Nazis. Und da sind Schiffe angekommen, überfüllte Schiffe nach Haifa. Und englische Soldaten haben die wieder zurückgeschickt. Und solche Leute sind dann wieder in die Konzentrationslager gebracht worden, umgebracht worden. Und die Engländer haben gesagt, nein, es gibt nur eine limitierte Zahl, die darf rein. Und die anderen, die wurden in Konzentrationslager getan. Ich war mal in einem solchen Konzentrationslager, da an der Küste des Mittelmeers in Israel. Schrecklich, wenn man denkt, was die Briten gemacht haben und sich verschuldet haben. Und dann, nach 1945, verloren die alles. Das ganze Weltreich, kann man sagen. Das hat sich bewahrheitet bis in die heutige Zeit, durch die ganze Geschichte hindurch. Zeigt es, die Bibel sagt die Wahrheit. Und Hitler hatte ja einen Freund. Das ist der Großmufti von Jerusalem gewesen. Amin Hajj al-Husseini. Und er bekam den Auftrag von Hitler, er soll sein Werk der Judenvernichtung im Nahen Osten fertig führen. Und das ist übrigens ein entfernter Verwandter von Yasser Arafat gewesen. Und jetzt sieht man die direkte Linie von dem Judenhass vom Nazireich rüber in den Nahen Osten. Und da hat man nie diesen Bruch gemacht wie in Deutschland. Nach dem Krieg in Deutschland, da wurde wirklich ein Bruch mit dem Judenhass vollzogen. Und darum wird in der deutschen Politik bis heute gesagt, wir haben eine historische Verpflichtung gegenüber dem jüdischen Volk. Und das spielt eine wichtige Rolle bis heute. Also Deutschland hat da auch vieles versucht, wieder gut zu machen. Und im Nahen Osten ging das einfach ungehindert weiter. Aber dann kam die Gründung Israels 1948. Unglaublich. Nach der Judenvernichtung, 6 Millionen, da haben nämlich bei der ersten UNO-Abstimmung 1947, November, haben die typischerweise die Nationen des Westens, die unter dem Schock waren, der geöffneten Konzentrationslager, gesagt, wir stimmen ab, Juden dürfen in Palästina jetzt einen eigenen Staat gründen. Das war völkerrechtlich vorher geklärt worden, schon durch den Völkerbund an der Konferenz von San Remo, und jetzt wurde es umgesetzt. Aber die arabische Welt hat gesagt, nein, wir werden Israel vernichten. Und das kam in der Nacht, die auf die Staatsgründung, 14. Mai 1948 folgte, kam es zum totalen Krieg. 9 hochgerüstete Armeen gingen gegen Israel vor, und Israel hatte damals fast keine schweren Waffen am Anfang und ganz wenige Flugzeuge nur. Aber nach 1,5 Jahren waren alle Armeen besiegt und Israel hat überlebt. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und dann hat man sich aufrüsten lassen durch moderne sowjetische Waffen bis 1967, und da kam die Überzeugung in der arabischen Welt auf, jetzt schaffen wir es. Jetzt können wir Israel auslöschen. Und dann kam der 6-Tage-Krieg. Nach 6 Tagen waren allen 3 Fronten Ruhe. Alle Armeen in der völligen Überzahl waren geschlagen. Wie erklärt man sich das? Aber dann hat man gesagt, das war ein Fehler damals, wir haben das laut angekündigt. Und darum hat Israel diesen Erfolg gehabt. Wir müssen einen Überraschungskrieg machen. Und das war dann der Yom Kippur-Krieg 1973. Das war schrecklich. Und schließlich wurden alle Angreifer auch geschlagen. Und Israel hat überlebt. Also jeder Krieg war für die Angreifer eine Katastrophe. Und das Bibelwort, wer dir flucht, den werde ich verfluchen, ist einfach wahr. Und jetzt ist es genau so gewesen. Man hat gedacht, jetzt machen wir dieses Massaker von Gaza aus, und dann der Libanon wird mit seinen Raketen, die werden geschätzt von 100.000 bis 250.000 Raketen, wird von Norden her einsetzen, und die Proxys in Syrien, Irak und natürlich der Iran und auch Jemen, in totalen Krieg werden wir Israel vernichten. Und es kam alles ganz anders. Und der Gazastreifen, schauen Sie sich mal im Internet an, Bilder, wie das ausgesehen hat vor dem 23. Oktober. Das ist nicht etwas, einfach so ein Elendsviertel. Und jetzt ist alles kaputt. Und Israel hat gesagt, bei der Staatsgründung, 14. Mai 1948, wir strecken unsere Hand aus zum Frieden mit unseren arabischen Nachbarn. Und es wurde gesagt, nein. Und dort muss der Westen, müsste da Druck ansetzen und sagen, schaut mal, dort hattet ihr schon die Chance. Und er hat gesagt, nein. Und dann wieder, ihr habt gesagt, nein. Und dann wieder, nein. So viele Angebote wurden gemacht. Unglaubliche Angebote. Und immer nein. Und es hat sich so erfüllt. Aber ich möchte mit etwas ganz Schönem enden. Wir haben ja gelesen, Gott sagt zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott liebt die ganze Welt. Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Und da ist jeder Mensch drin enthalten. Jede Nation, jeder Stamm, jede Sprache. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und deshalb ist vor 2000 Jahren Jesus Christus gekommen. Er wurde in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren. Wie das die Propheten vorausgesagt hatten. Und er hat über 300 Prophezeiungen erfüllt über den Messias, sodass man sagen konnte, ja, das ist der Messias, das ist der Erlöser für Israel und alle Völker. Und Jesus Christus ist vor den Toren Jerusalems auf dem Golgatha-Felsen gekreuzigt worden durch die Römer. auf Verlangen der jüdischen Führerschaft. Er wurde als Messias von der Masse abgelehnt. Aber Tausende von Juden damals haben erkannt, das ist der Messias. Und sie haben ihre Schuld Gott bekannt und haben gesehen, ja, das steht ja in unserer Bibel, Jesaja 53, der Messias wird für unsere Sünden sterben und dann kann Gott uns vergeben. Und diese Zehntausenden von Juden haben ihre Schuld Gott bekannt und dieses Opfer des Messias Jesus für sich in Anspruch genommen und Vergebung bekommen. Und dann haben diese Juden begonnen, die frohe Botschaft auszubreiten. Im Nahen Osten, in Asien, dann nach Afrika wurde es gebracht, nach Europa, der Apostel Paulus, der Apostelgeschichte beschrieben. Und unzählige, jetzt bis heute, Millionen von Nichtjuden weltweit haben Jesus Christus angenommen als ihren persönlichen Retter. Aber muss ich vorstellen, sie mussten einen Juden akzeptieren als Retter. Und das ist ein Problem, ja? Einen aus dem meist gehassten Volk. Jawohl. Aber Gott sagt, wie der Weg geht, nicht wir. Wir hätten vielleicht gesagt, das muss ein Amerikaner sein. Andere würden sagen, nein, sicher nicht ein Amerikaner. Sondern, sagen wir mal, irgendetwas. Ein Österreicher. Aber, nein, es ist ernst. Gott hat gewählt, dass sein Sohn, der ewige Sohn, Mensch wurde, aber er wurde im Volk Israel geboren. Und er starb für unsere Sünden, damit er ein Segen sein könnte für alle Welt. Und Millionen von Menschen haben in den vergangenen 2000 Jahren Jesus Christus als ihren Retter angenommen. Ihre persönliche Schuld, Gott bekannt und Gott gedankt, dass Jesus Christus für ihre Schuld gestorben ist. Und da haben sie diese Entlastung erlebt. Ein Segen für die ganze Welt. Und das wünsche ich jedem hier. Aber eben, er muss sich im Klaren sein, dieses Wort gilt. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Und dann in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott will Segen geben durch sein Volk. Und nicht einfach nur durch Mammographie und Tomographie und irgendwelche guten Methoden im Spital und Antibiotika. Das ist auch ein Segen, ja natürlich. Aber da geht es ja nur um dieses kurze Leben hier auf der Erde. Aber was ist nach dem Tod? Und die Bibel sagt, das ist das Entscheidende, dass wir uns im Klaren sein müssen, was kommt nachher. Und das muss man nicht sich als Überraschung aufbewahren, sondern das muss man jetzt klären. Und die Bibel macht es klar. So können wir Frieden haben mit Gott. Und so wird das jüdische Volk eben durch den Erlöser Jesus Christus zum Segen für die ganze Welt. Und nicht nur für diese Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Und das wünsche ich wirklich jedem, dass er Frieden mit Gott bekommt. Und jetzt noch eine kleine Surprise. Und zwar